Ich freue mich, dass ich heute Morgen darf bei euch sein darf. Und ich bin sehr gerne auf Frutigen gekommen. Und als wir da hinten gefahren sind, ist mir eine Erinnerung gekommen. Und ich dachte, ja, Frutigen verbinde ich mit einer ganz schönen Jugenderinnerung. Denn in Frutigen hat es einmal ein Country-Festival gegeben. In den 90er Jahren. Und ich bin jedes Mal auf Frutigen gefahren. Habe hier die Tochter von Johnny Cash lernen kennen. Oder Cathy Mattia, das sind so Musikerinnen gsi, die ich gerne gehört habe. Und das Frutigen hat man sie hören können. Schade gibt es das nicht mehr, aber vielleicht eines Tages doch. Ich bin hier, um mit euch ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen zu teilen. Und als ich diesen beiden Männern zugelassen habe, vorher, habe ich für mich gedacht, was willst du jetzt eigentlich noch sagen? Denn das hat schon so geredet, so tief geredet, ist schon eine Predigt gewesen, aber sie haben gemeint, ich soll trotzdem jetzt noch gehen, wenn sie mich schon zahlen müssen. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen im Neuen Testament. Es geht um die Jünger, es geht um die 12 Freunde von Jesus und wie ihr Vertrauen dem Jesus gegenüber herausgefordert worden ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 6. Kapitel ab dem Vers 16. Und als es abends geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter. Und sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Kapernaum zurückzufahren. Es wurde Nacht und Jesus war noch immer nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa 5 Kilometern zurückgelegt. Und da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Und die Angst packte sie. Aber Jesus sagte, habt keine Angst, ich bin's. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin wollten. Wenn man die Geschichte liest, dann verwundere mich auf Anhieb zwei Sachen. Erstens, da läuft einer auf dem Wasser. Ich meine, das muss man dem zuerst mal noch machen. Und das Zweite, was mich verwundert, ist die Reaktion der Jünger. Die überkommen einen Schreck. Die haben Schiss. Warum eigentlich? Das sind 12 erwachsene Männer. 4 von ihnen sind Fischer. Die haben doch gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vor was haben die Schiss? Es hilft uns, wenn wir in die Geschichte, in die Version von dieser Geschichte hören, die gleiche Geschichte, wie sie der Apostel Matthäus erzählt. Denn der erzählt die gleiche Geschichte. Und an einer Stelle sagt er uns etwas, was wir beim Johannes nicht lesen. Wir haben hier einen kleinen Vergleich. Johannes, da heisst es einfach, sie sahen plötzlich Jesus und die Angst packte sie. Bei Matthäus tönt es so, als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Aha, ein Gespenst. Jetzt können wir wieder ein bisschen schmunzeln, oder? Erwachsene Männer haben Angst vor einem Gespenst. Ich mag mich schon auch noch erinnern, als ich manchmal am Morgen nicht getraut, aus dem Bett zu gehen, weil ich gedacht habe, da unter dem Bett unten, das ist ein Ungeheuer. Aber ich meine, wie alt bin ich da gewesen? 7 oder 8? Vor was? Wie kommen die Männer auf die Idee? Es ist gut, wenn man ein bisschen etwas weiss über die Menschen von der damaligen Zeit. Die 12 Männer, das sind Juden. Und Juden, die haben dazumal nicht nur an Gott geglaubt, an ihn in erster Linie, aber sie sind auch überzeugt gewesen, dass es Geistwesen gibt, dass es Engel gibt, böse Geister, ja eben auch Gespenster. Und sie sind überzeugt gewesen, dass einige von diesen Wesen, vor allem von diesen bösen Wesen, da im See zunderstund auf dem Grund hausen. Warum kommen die auf die Idee? Das hat zu tun mit einigen Aussagen, die man nachlesen kann im Alten Testament. Dort werden Seeungeheuer erwähnt, die auf dem Grund vom See oder vom Meer ihr Unwesen treiben. Eine Schlange, ein Drache. Für die Juden war das der Teufel. Und so gibt es zum Beispiel die eine Aussage aus dem Prophet Jesaja, was heisst, es wird einmal eine Zeit kommen, da wird der Herr abrechnen mit dem Ungeheuer Leviathan, der gewundenen Schlange, dem Drachen im Meer. Und im Buch Hiob ist die Rede vom Bösen, wo wie ein Schatten im Wasser wohnt. Und es hat also dort mal die Vorstellung gegeben, da unten in dem See, zu einer Stunde, da sind böse Mächte. Und die jüdischen Rabbis, die Religionslehrer, die haben gelehrt, dass Gott zum Glück die Mächte dort unten festgebunden hat. Weil wären sie nicht dort unten festgebunden, dann würden sie raufkommen und es gäbe Überschwemmungen, es gäbe Flutwellen, dann gäbe es eben solche Stürme. Also heisst das jetzt, dass die Juden abergläubisch gewesen sind? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Die haben einfach geglaubt und sind davon ausgegangen, dass es in dieser Welt unsichtbare Realitäten gibt. Und wenn jetzt also so ein besonders starker Sturm aufkommt bei den Jüngern auf dem See, dann ist für die jeden Fall klar gewesen, da unten muss sich wieder so ein Viech losgerissen haben und es bäumt sich auf und es kommt rauf und es will uns erkragen. Und wenn dann noch so ein Wesen sie sehen, auf sich zukommt, dann sind sie überzeugt davon, das ist jetzt eins von diesen Gespenstern. Und darum reagieren sie mit Panik. Wir könnten jetzt weiter schmunzeln über die Menschen dort zumal. Aber ist das bei uns so anders? Nein, das ist bei uns auch so. Es gibt Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, dass irgendetwas die Kontrollen übernimmt, dass irgendetwas, was dir Angst macht, eine Macht, ein Umstand, vielleicht auch ein anderer Mensch, auf einmal Sachen macht, und du bist dem hilflos ausgeliefert und du kannst nichts dagegen tun. Und das versetzt uns schnell einmal in Panik. Ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren, als ich gesundheitlich so angeschlagen war, dass mein Körper plötzlich Symptome gezeigt hat, Sachen gemacht hat, ohne dass ich ihm gesagt habe, er soll das tun. Und auf einmal merke ich, da passieren Sachen in mir, da zeigt mein Körper Symptome, da macht er irgendwelche Sachen und du kannst es nicht abstellen. Und ich weiss noch, was für eine Panik das ich hatte in diesen Situationen, wie mich das erschreckt hat. Wenn es mir von oben bis unten gebissen hat und ich mir hätte blutig kratzen können. Wenn ich mir in so ein Zittern war, wo man mir äußerlich gar nicht angesehen hat, aber drinnen schon und ich es nicht abstellen konnte. Hatte ich Schiss gehabt. Und ich mag mich noch erinnern an den Abend, wo ich gedacht habe, diese Nacht wirst du nicht überleben. Und ich hatte daheim eine Frau und zwei kleine Kinder. Oder Eltern kennen das vielleicht manchmal, wenn mit den Kindern etwas ist. Auf einmal irgendetwas passiert, irgendeine Krankheit, irgendein Zwischenfall. Und du bist weit weg von daheim, vielleicht sogar noch in den Ferien. Es wäre eigentlich eine schöne Zeit. Und auf einmal geht es um das Leben von deinem Kind und du verschrickst. Alle die von uns, die Teenager haben, die erleben das so alle zwei Wochen ungefähr im Durchschnitt. Dass die irgendetwas machen, das dich in Schreck versetzen. Und du Angst hast, ob das überhaupt gut rauskommen kann. Oder du bekommst aus heiterem Himmel eine Diagnose vom Doktor und er sagt dir, sie haben da etwas. Und sie sagen ja dann das immer so ein bisschen um uns nicht in Schreck zu versetzen, wir müssen das ein bisschen genauer anschauen. Und dann weisst du, aha, das ist möglicherweise ernst. Und wenn du den Bescheid bekommst, dass tatsächlich da etwas gar nicht mehr stimmt und dein Leben bedroht ist, dann versetzt uns das in Schreck. Ich stelle mir vor, wenn ich an der Stelle vom Ries gewesen wäre, im Alter von, wie viel, 23. Und auf einmal verwachst du am Morgen und du bist blind. Ich stelle mir vor, dass mich das in einen ungeheuren Schreck versetzt hätte. Und der Gedanke, mein neugeborenes Kind, das gestern auf die Welt gekommen ist, hast du das erste und das letzte Mal gesehen? Mit deinen Augen. Oder ich denke an das erschütternde Ereignis von diesen 6 jungen Männern, fast alle hier aus eurer Region, die vor einem halben Jahr so tragisch ums Leben gekommen sind in Schweden. Was für ein Schlag für die Angehörigen und für alle Freunde von diesen Männern. Wenn eine unkontrollierbare Schicksalsmacht einfach so 6 Leben auf einen Schlag auslöscht. Und dann denkt man auf einmal, was für Sicherheiten gibt es überhaupt noch im Leben? Und es wird einem auch bewusst, dass ja das jedem von uns jederzeit passieren kann. Ich denke auch zurück an eine Geschichte, die ich erlebt habe in der Gemeinde, in meiner Gemeinde, wo vor vielen Jahren eine junge Frau und Mutter von einem 5-jährigen Bub, an einer Routineoperation gestorben ist. Keiner hat sich nur irgendwie den Kopf zerbrochen, was geheissen hat, sie muss ins Spital und hier am Handgelenk etwas operieren. Ja, natürlich bist du eine Woche dort, vielleicht nicht einmal nachher wieder daheim. Und dann kommt die erschütternde Nachricht, die Nagme lebt nicht mehr. Sie ist gestorben an dieser Operation. Ich habe zuerst gemeint, das ist ein schlechter Witz. Aber es ist wirklich so passiert. Und ich weiss noch, wie das uns erschüttert hat als Gemeinde. Wie sich viele Fragen aufgetan haben. Und wie die Lobpreislieder, die von dieser unendlichen Liebe und Treue von Gott singen, wie die uns auf einmal im Haus sind bleiben stecken. Und wir uns überlebt haben, stimmt denn das wirklich, was wir da singen? Sie sind so eine Art wie Zuckerwattenhymne für so geistliche Kilbimomente vom Leben. Aber wenn der Sturm zuschlägt, dann irgendwie tönen sie hohl. Und in diesen folgenden Tagen sind ganz viele Leute aus der Gemeinde auf mich zugekommen, haben mich überschüttet mit ihren Fragen, mit ihrem Unverständnis, mit ihrem Zweifel. Und ich kann euch sagen, Gott ist dabei nicht zu guten weggekommen. Und ich da mit drin, mit der Berufung, dann für die Herde ein Fels in der Brandung zu sein. Ja, von wegen, Fels in der Brandung. Es hat mich genau so weggespült. Der Sturm, wie alle anderen auch. Das ist kein Sturm, das sind nur ein paar Teenager da oben. Keine Panik, liebe Eltern. Aber ja, ich weiss noch, wie mich das selber der Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich habe natürlich auch schon über die Leitfrage nachgedacht. Ich habe sogar schon darüber predigt. Aber wenn es dann zuschlägt, dann wirken all die gescheiten theologischen, philosophischen Gedankengänge wie hohle Verdrängungsmechanismen, die irgendwie nicht mehr wert sind. Also, es kann auch uns so gehen, wie diesen Jüngern hier auf dem Wasser. Dass auf einmal alle Sicherheiten, alles, was der vernünftige Verstand, der Menschenverstand, der sonst sagt, einfach nichts mehr wert ist. Ein amerikanischer Theologe, jetzt kann ich hier nicht weiterschalten, kann mir jemand, vielleicht kann mir Technik schnell helfen, das nächste Bild einzuschalten. Kommt das? Bei mir kommt es nicht. Techniker, ist er wach? Hat er Einfluss auf mich? Ich probiere es noch anders. Sehen Sie das, was ich einblenden wollte?
Ja.
Gut. So Geschichten erinnern mich an den Satz, das ist ein amerikanischer Theologe, und manchmal sagen Theologen auch ganz anständige Sachen. Er sagt, Vertrauen in Gott hat man nicht statisch. Man kämpft darum, gegen die ständige Möglichkeit vom Unglauben. Also es müssen manchmal nicht einmal so verrückte Sachen passieren und schon ist es vorbei mit unserer Zuversicht. Schon ist sie uns geraubt und genau das erleben die Jünger auf dem See. Wie geht Jesus mit uns um, wenn uns das passiert? Wenn uns das sogar als glaubende Menschen passiert? Was macht er denn? Ich glaube, dass das, was er bei diesen Jüngern macht, dass das Gleiche ist, wie er auch uns gegenüber tut. Und ich würde es so zusammenfassen, er gibt uns wie zwei Antworten auf unsere Schreckensmomente. Als erstes fällt mir auf, dass Jesus zu diesen Jüngern kommt und wenn er sieht, dass die den Weg geschissen haben, dass er ihnen sagt, habt keine Angst, ich bin es. Das ist das Erste, was er ihnen zuruft. Und es ist eine unglaubliche Zusage, dass sich der Jesus mitten in den Sturm hineinstellt. Genau drin hinein. Er füllt den Sturm aus mit seiner Präsenz. Er schaut nicht von weitem zu. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was die machen. Wie es das so steht mit ihrem Vertrauen. Er verspricht ihnen auch nicht, schau, das geht schon irgendwie vorbei. Sondern er stellt sich mitten drin hinein. Und er ist so etwas wie das Auge vom Sturm. Der Ruhepol, wo wir ja wissen, im Hurricane, dass in der Mitte ein ruhiger Ort ist von der absoluten Stille. Und der Jesus kommt mir vor wie das Auge vom Sturm. Und das ist das, was Jesus gern macht, wenn unser Vertrauen erschüttert wird, wenn wir so Schreckensmomente haben. Das ist, was er gern macht, dass er dann sagt, ich bin's. Hab keine Angst, ich bin da. Und das bedeutet ja, dass wir dann nicht einfach diesen Umständen ausgeliefert sind. Auch wenn wir die so hautnah jetzt gerade sehen vor Augen und wenn wir sie so hautnah spüren. Aber nein, du bist nicht irgendwelcher Macht ausgeliefert. Jesus ist da. Und das heisst nicht, dass es dann sofort aufhört stürmen. Denn in dem Text steht nie, Jesus hat den Sturm gestillt. Ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist. Es heisst nicht, und er stand auf und sagte zum Wasser. Steht nichts von dem in dem Text. Also möglicherweise stürmt es weiter. Aber Jesus ist da. Und das ist das, was zählt. Hab keine Angst. Und das Zweite, was Jesus macht, das zeigt sich noch kurz davor. Und ich vermute, sie haben erst später verstanden, was eigentlich Jesus ihnen hat wollen zeigen, mit dem, dass er auf dem Wasser läuft. Da sehen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging. Aber weil sie noch nicht merken, dass es Jesus ist, verstehen sie auch noch nicht, was er ihnen eigentlich möchte zeigen damit. Denn ein Jod aus der biblischen Zeit, wenn der hört, dass man den Fuß auf etwas stellt, dass man auf etwas, je nachdem, was es ist, bewusst hinwegläuft, der läutet ihm die Ohren. Denn den Fuß auf etwas stellen, das hat in der damaligen Kultur, schon im Alten Testament, die Bedeutung von, über das, wo du deinen Fuß hebst, über das hast du Autorität. Das ist dir unterworfen. Das hast du besiegt. Mit vielen hundert Jahren bevor dieser Geschichte auf dem See steht das Volk Israel vor dem verheißenen Land Kanaan. Und dort sagt ihnen Gott das mehrfach. Überall, wo ihr den Fuss darauf stellen werdet, das ist euer Land. Das ist eurer Autorität unterstellt. Das gehört euch. Und so ist das eine Wendung geworden für Autorität, für Herrschaft, für Sieg auch. Und im Neuen Testament wird die Formulierung aufgenommen. Und sie wird auf Jesus bezogen. Und man zitiert die alten Stellen vom Alten Testament, wendet sie auf Jesus an und sagt, jawohl, es bezieht sich auf Jesus, wenn da heißt, ich werde deine Feinde unter deine Füße legen. Also im Neuen Testament ist Jesus der, der den Fuß auf etwas stellt und damit zeigt, dass er die Autorität hat darüber. Das bedeutet also in dieser Sturmgeschichte, wenn Jesus auf dem Wasser läuft, dann ist das nicht ein Zaubertrickli. Übrigens, das wollte ich auch noch schnell zeigen, dass ich doch auf dem Wasser laufe. Einfach so für zwischendurch. Nein. Jesus weiss, und darum steht er auf das Wasser, und er macht es übrigens nur bei Stürmen. Er macht das nicht so als kleine Für-oben-Beilage, so quasi. Er macht es nur bei Stürmen. Warum? Weil er genau weiss, was die Menschen fürchten, wenn der See in einem Sturm, wenn das Wasser sich aufgewühlt ist. Die haben Angst vor dem Bösen. Und dann stellt Jesus den Fuß drauf und will damit sagen, dass sich jetzt das erfüllt, was da im Alten Testament steht. Der Herr wird abrechnen mit dem Ungeheuer Leviathan, der gewundenen Schlange, dem Drachen im Meer. Jetzt ist es soweit. Mit dem Kommen von Jesus ist der Moment gekommen. Und er will damit seinen Jüngern sagen, schaut, es gibt keine Bedrohung. Es gibt keine Macht, es gibt kein Schicksal, es gibt nichts Böses, das mehr Macht hat über euch als ich. Manchmal sind wir Christen schon ein bisschen kurlige Wesen. Wir fürchten manchmal irgendwelche Macht viel, viel mehr, als dass wir an die Autorität von Jesus Christus glauben. Es gibt eine schöne Legende über Martin Luther, der bekannte Reformator aus dem frühen 16. Jahrhundert. Man erzählt von ihm folgende Geschichte. Der Martin Luther liegt im Bett und schläft. Plötzlich verwacht er. Und er merkt sofort, das fühlt sich schlecht an. Ich habe Angst, das ist irgendwie eine Aufregung in mir. Was ist es? Er schaut ins Dunkle hinein und er sieht auf der Bettstatt jemanden hocken. Und es ist nicht seine Katharina. Es ist der Liebhaftige. Und der Martin Luther fixiert ihn mit seinen Augen und sagt zu ihm, aha, du bist es. Ja, dann kann ich ja ruhig weiterschlafen. Dreht sich um, sagt gute Nacht und schlaft wieder ein. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so genau stimmt. Aber sie würde super passen zu dem Mann, zu dem Martin Luther. Denn er war bekannt für das feste Vertrauen, dass es nichts gibt über Christus. Und dass er glaubt, der Böse, der kann zwar hier auf meine Bettstatt hocken, ja, das kann er, aber unter meine Decke schlüpfen, das kann er nicht. Christus hat ihn besiegt, hat alle Macht besiegt. Und sie haben nicht das letzte Wort. Nein, sie sind seiner Autorität, sie sind seiner Herrschaft unterstellt. Jesus hat seine Füße draufgelegt. Und darum haben sie alles Anrecht auf mich als Kind von Gott verloren. Und darum habe ich keine Angst. Ich möchte an dieser Stelle ganz persönlich werden. Vor was hast du Angst? Was nimmt dir manchmal den Schnuff? Was raubt dir manchmal den Schlaf? Was nimmt dir so in den letzten Tagen und Wochen deine Lebensfreude? Und was drückt dich ab? Es gibt tausend Sachen, die uns verschrecken könnten. Wo uns könnten Not machen. Die Angst, etwas zu verlieren. Die Angst, jemanden zu verlieren. Oder die Angst, mit dem Verlust von einem Menschen nie fertig zu werden. Oder die Angst, eine Aufgabe zu verlieren, die dir sehr viel bedeutet. Was ist, wenn ich das nicht mehr kann? Oder der Schrecken vor einem Schicksalsschlag, wo du ausgeliefert wärst. Oder das Bewusstsein, da sind ein paar Sachen in meinem Leben einfach schief gelaufen. Die sind verheilt. Die sind kaputt gegangen. Und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Es ist vorbei. Das kann an dir nagen und es kann dich abdrücken und abziehen. Die Angst vor einem Menschen, der dich bedroht, der dir droht, dass er dich wird verlassen. Die Angst, etwas nicht zu schaffen. Die Furcht von einer Krankheit. Was macht dir Angst? Wenn du und ich, wenn wir Angst haben, dann stehen wir vor einer Wegscheide. Und wir müssen uns entscheiden. Ich kann versuchen, alles in Bewegung zu setzen, um mit dem irgendwie fertig zu werden, was mir da passiert ist oder was mir könnte passieren. Also ich versuche so quasi mit all meiner Kraft zu verhindern, dass das nicht passiert. Aber das ist ein bisschen wie Pfeifen im Wald. Es ist sehr anstrengend und du musst dir wie immer wieder etwas einreden, wo du selber gar nicht dran glaubst. Unter Hochdruck gegen die eigene Angst zu kämpfen, das verkleinert oft die Angst gar nicht, das macht sie nur noch grösser. Und darum empfehle ich dir etwas anderes. Erlaub, dass der Jesus zu dir kommt. Vielleicht wieder ganz neu. Lade ihn bewusst ein in diese Situation. Sag ihm, vor was du Angst hast. Und vertraue ihm, dass er in dem Sinn, wo dir jetzt da gerade so Schiss macht, dass er das letzte Wort hat. Und dass deine Situation auch unter seine Füße gestellt ist. Deine Situation ist ihm unter die Füße gelegt. Was bedeutet, er hat da das letzte Wort. Nicht die Situation, nicht die Geschichte. Nicht deine Selbstvorwürfe, nicht deine Angst. Und das allein könnte schon ganz wesentlich dazu beitragen, dass du zur Ruhe kommst. Nicht, weil das Schwierige jetzt einfach weggeputzt ist und dich nie mehr beschäftigen wird, aber weil du weißt, Jesus ist da und seine Füße sind über meinem Schicksal und über meiner Lebensgeschichte. Nicht, weil er darauf herumtrampelt, sondern weil er Autorität hat drüber. Möchtest du das erleben? Möchtest du, dass er fertig wird mit dem, wo du nicht fertig wirst? Und dann schlage ich vor, dass du ein ganz einfaches Gebet mit mir betest. Und ich habe es hier eingeblendet. Wenn du möchtest, dass der Jesus mit dem, was dir so Angst macht, fertig wird, dann lade ich dich ein. Sag ihm einfach, Jesus, komm. Komm in meine Geschichte, komm in meine Angst hier. Hilf mir, denn ich werde selber nicht damit fertig. Ich habe es probiert, aber ich werde nicht fertig damit. Und lass du mich erleben, dass du stärker bist als alles, was mich verschreckt und was mich lähmt. Hilf mir, dir zu vertrauen. Ich danke dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte, dass der Christus in meine Angst hineinkommt, seine Füße draufstellt, auf das, was mich so fürchtet, dann bete das mit mir. Ich bete es nochmal und ich lade dich ein. Du kennst jetzt den Text, du weißt, auf was du dich einlässt. Und du betest es einfach still mit mir mit. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, komm du rein. Komm rein in meine Angst. Und hilf mir, denn du siehst, dass ich selber ja nicht damit fertig werde. Lass du mich erleben, dass du stärker bist als das, was mich da so verschreckt, als das, was mich so lähmt und so blockiert. Hilf du mir, dir wieder zu vertrauen. Und ich danke dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Amen. Ein solches Gebet betet man in der Regel nicht einfach so einig, sondern man braucht es immer wieder, diese Worte zu beten, in neuen Situationen. Immer dann, wenn der Schreck wieder kommt oder wenn ein neuer dazukommt. Aber ich bete für dich, dass du in der Gewissheit, dass er da ist und seine Füße über deinem Schicksal hat, dass du in dieser Gewissheit ihn immer wieder Ruhe findest und mit dieser Situation, wo das Leben und Gott dir zumutet, zurankommst, auch wenn es schwierig ist, aber du weißt, er ist da. Und du wirst nach dem Gottesdienst die Möglichkeit haben, hier vorne beim Kreuz nochmal das auch mit jemandem festzumachen. Und ich kann dir das sehr, sehr empfehlen, wenn du jetzt gemerkt hast, dass Red Topf und Punkt genau in mein Leben nie. Dann lade ich dich sehr herzlich ein, dass du da vorkommst. Das hat vertrauensvolle Männer und Frauen, die das einfach mit dir nochmal festmachen. Denn manchmal kann unser Herz erst dann wieder Vertrauen fassen, wenn ein Mensch uns zuspricht, jawohl, ich sage es dir persönlich mit deinem eigenen Namen zu tun, dass Christus seinen Fuß über das stellt, was dir da so Angst macht. Und es wäre eine tolle Möglichkeit für dich, dass du so richtig ganze Sachen machen kannst mit dem Vertrauen in Jesus. Und dann kann es sein, dass du genau das erlebst, was die Jünger hier auch erlebt haben. Denn die Geschichte ist dann ganz schnell zu Ende. Es heisst da, Jesus ist gekommen und hat ihnen gesagt, habt keine Angst, ich bin's. Und dann heisst es da wieder, sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hin wollten. Hoppla, das ist jetzt aber schnell gegangen. Was für ein Schluss. Ich glaube, die haben nicht einmal müssen rudern. Die haben einfach plötzlich gemerkt, oh, wir sind ja schon am Ufer. Der Sturm hat sie ans Ufer getrieben. Der Sturm. Manchmal sind es die Stürme, die dich ans Ziel bringen. Manchmal bist du schneller am Ziel, das Gott mit dir verfolgt, dank einem Sturm, als ohne Sturm. Ich weiss, das ist ein bisschen ein ungewohnter Gedanke. Aber schaut, so ist eben unser Herr Jesus Christus. Ein Sturm wird ihn nicht hindern. Dich dorthin zu bringen, wo ich dich gerne möchte haben. Der Sturm richtet sich nach Jesus, nicht Jesus nach dem Sturm. Und in dieser Geschichte ist eben er im Zentrum, es ist nicht der Sturm. Und alles um ihn herum muss sich genau so verhalten und entwickeln, wie er, der Herr, das will. Nicht wie die Umstände das wollen, nicht wie der Sturm das will, nicht wie das Böse das will, nein, wie es der Herr Jesus Christus will. Und wenn du ihn jetzt vorher in deine eigene Situation, in deine Art von Sturm eingeladen hast, dann gilt das eben auch für dich. Dann hast er jetzt, der Jesus, das Ruder in der Hand. Und er sorgt dafür, dass all deine Umstände, deine Stürme, deine Zufälle, deine Zwischenfälle, deine Unfälle, all das muss sich nach Jesus richten. Und das ist auch der einzige Punkt, wo du gefordert bist. Der Allereinzige, was um dich geht, nämlich um die Frage, ob du Jesus in deiner Not willkommen heißt. Das ist das Einzige, was bei dir liegt. Die Frage für dich zu klären, ob er sich um das darf kümmern, was dir Not macht, was dir umtreibt, das ist die einzig berechtigte Sorge. Ist er da? Ist er willkommen bei mir? Lohne ich ihn rein in meinen Sturm? Und wenn das geklärt ist, dann kannst du loslassen. Schau, das ist eine Frage vom Vertrauen. Stell dir doch einmal vor, wie viel Druck es würde von dir wegnehmen, wenn du Jesus wirklich würdest freien Zugang geben zu dir, zu deinem Leben und zu dieser Situation. Stell dir mal vor, wie du würdest anders mit dem umgehen. Stell dir es ganz bildlich vor. Wenn er drin ist und wenn du siehst, dass er die Füße drauf hat. Natürlich bist du weiter herausgefordert. Aber du weißt, mit dem wird er fertig. Ich muss nicht damit fertig werden. Er ist da. Er ist schon damit fertig geworden. Und er sorgt dafür, dass ich da nicht untergehe. Stell dir es ganz konkret vor. Was für eine neue Zuversicht das gäbe für dich. Was für eine neue Hoffnung das dir würde geben für dein Leben. Merkst du, wie diese Perspektive, wie dieser Gedanke dich wieder aufschnaufen lässt? Es ist eine Frage vom Vertrauen. Amen. Wir wollen es miteinander beten. Himmlischer Vater, was bist du für ein Gott? Herr Jesus Christus, was bist du für ein Meister? Und du stellst deinen Fuß über alles, was sich dir und deinen Absichten mit uns Menschen entgegenstellt. Du, der Herr. Und du sagst, es gibt keinen und es gibt niemanden, wo die Herrschaft aus meiner Hand reisst. Und du sagst, alle, die zu dir gehören, auch die kann niemand aus meiner Hand reißen. Was will uns trennen von der Liebe Christi, sagt dein Wort? Unser Schreck, Angst, Not, der Tod? Nein, es gibt nichts und niemand, wo uns die Liebe vom Vater rauben kann und unser Aufgehoben sein bei ihm. Und da sind wir, Herr, da bin ich mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen Ängsten, mit meinen Verunsicherungen. Und ich lade dich ein, komm drin. Nimm Raum bei jedem von uns heute am Morgen. Und alles, was wir tun, ist, dass wir zu dir kommen. Wir kommen, Jesus, zu dir und möchten lernen, was es heisst, dir zu vertrauen. Amen.